Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Kommenden Samstag am 10. Mai, da öffnen Klöster und Konvente in ganz Deutschland an einem gemeinsamen Tag ihre Pforten und Türen und auch Klöster in den Niederlanden machen mit. Dieser Sache, diesem Tag der offenen Klöster, wollen wir auf den Grund gehen in den kommenden 2 Stunden in dieser Sendung. Was erwartet die Besucher an diesem Tag? Was verbirgt sich überhaupt hinter den Klostermauern heutzutage? Warum treten Menschen in einen Orden ein? Und was könnte mir das bringen, dort einmal vorbeizuschauen, für einen Tag, für ein paar Tage, vielleicht sogar bewusst für längere Zeit oder gar für immer? Klöster haben viele Gäste, Klöster faszinieren heutzutage, obwohl sie uns so fremd sind, aber sie haben eben Dinge im Angebot, die in der Welt da draußen nur schwer zu finden sind. Über all das wollen wir reden mit Gästen, die Sie auch am Tag der offenen Klöster antreffen können. Ich stelle sie gleich vor. Mein Name ist Stefan Quielitz. Domradio, das Thema. Am Samstag ist Tag der offenen Klöster und wir wollen hören in diesen 2 Stunden, was uns dort erwartet und was uns überhaupt hinter Klostermauern, hinter Klosterpforten erwartet. Und das besprechen wir. Wir wollen das hören von unseren Gästen hier im Studio. 4 sind es an der Zahl. Da ist zum Beispiel Schwester Maria Beatrix. Sie ist Dominikanerin aus dem Kloster Arenberg. Und wenn ich sie nach ihrem Beruf da frage, kommt alles schon drin vor?
Ja, ich bin in Arenberg im Gästehaus mit in der Hausleitung mit unserem Geschäftsführer Herr Grunau. Und ich versuche etwas die Brücke zu schaffen zum Konvent. Die Schwestern möchten wissen, wie geht es euch, wie ist die Belegung, welche Gäste sind da, welche Angebote, was gibt es in dieser Woche. Und ich versuche dann die Brücke zu den Mitschwestern zum Konvent hinzuschaffen, indem ich ihnen dann mitteile, was bei uns geht.
Dann müssen wir das mal ganz kurz erklären. Es gibt ein ganz normales Ordenshaus, ein Mutterhaus der Dominikanerin von ihrem Orden. Das steht da in der Nähe von Koblenz. Und dann haben sie aber auch noch ein Angebot, ein Gästehaus mit ganz besonderem Angebot, ja.
Ja, ja. Wir haben seit 10 Jahren ist das Gästehaus so in der Form, wie es heute da steht, wieder neu aufgebaut worden. Wir mussten uns neu orientieren, da es neue Pflegeverordnungen gab, die Form der Kure nicht genehmigt wurde. Die Belegung war rückläufig und die Gemeinschaft musste überlegen, was machen wir hier in Kloster Arenberg. Es ist das Mutterhaus und ja, es wird das Letzte sein, was zugemacht wird, wenn es mal so weit käme. Und darum wurde eine Projektgruppe gebildet, die dann überlegt haben, für wen wollen wir da sein, was wollen wir hier machen. 50 Jahre Kneippsanatorium ging voraus und ja, daran hat man sich etwas orientiert und eben, was wollte unsere Gründerin? Unsere Gründerin, wir sind gegründet im Jahr 1868 und sie wollte für alle Menschen da sein, die Hilfe bedurften. Die Hilfe damals war eben eine andere, wie sie heute ist und ja, man hat dann überlegt, was wollen wir? Kneipp wollen wir nicht an die Seite schieben. Man hat alles mit einbezogen. Es war fast 3 Jahre Bauzeit, 3 Jahre Projektentwicklung. Und ja, dann ist das geworden. Es wurde im Jahr 2003 wieder neu eröffnet, so wie es heute dasteht.
Und man findet sie heute sozusagen unter dem Stichwort Wellnesskloster, ne?
Ja, das hat uns zwar im Anfang nicht so gefallen, weil ja wir älteren Schwestern völlig überlegten, passen wir uns jetzt einer Spaßgesellschaft an, was wird daraus, Wellness? Wir hatten bis dahin nur eine Bäderabteilung, was im Grunde nichts anderes ist, auf Kneipp hin. Und, aber wir sahen nicht mehr Wellnesskloster, wir sahen das Gästehaus Kloster Arenberg mit allen möglichen Angeboten.
Und welche das sind, darüber werden wir noch ausführlich hören in dieser Sendung. Severin Patzinger ist steiler Missionar, ein völlig anderer Orden, von dem wir auch noch ausführlich hören werden. Sie sind nicht hinter Klostermauern, sondern sie gehen hinaus so richtig in die Welt.
Ja, genau. Wir als steile Missionare gehen hinaus zu den Menschen, sind immer unterwegs. Es ist auch eines unserer, denke ich, unserer Markenzeichen, dass wir wirklich ganz, ganz viel unterwegs sind zu den Menschen, auf der Suche nach den Menschen. Und wir versuchen eben, uns nicht hinter den Klostermauern zu verstecken oder zu verschanzen, auch wenn die Versuchung da ist, auch wenn das immer wieder die Gefahr ist. Man will es natürlich möglichst bequem und gemütlich, aber das ist eigentlich nicht das, wie wir uns verstehen. Ne?
Aber es gibt sie trotzdem, ihre heimischen Klostermauern?
Noch ein paar. Also wir haben in Deutschland noch 3 so große Häuser, eben oder zu Deutschland gehörend. Eines eben, wo ich jetzt lebe, in St. Augustin, was ein sehr großer Komplex ist, ein großer Campus. Aber das ist für uns Steiler zumindest ein Stück weit ein auslaufendes Modell, denke ich. Solange es seinen Zweck noch erfüllt, halten wir es natürlich, aber wir versuchen bewusst auch in kleinen Gemeinschaften, zu zweit, zu dritt, zu viert, vor allem in soziale Brennpunkte, unser Leben, unser missionarisches Leben als Gemeinschaft zu gestalten.
Das werden wir auch noch ausführlich besprechen. Aber Campus, das Stichwort ist gefallen. Also St. Augustin ist nicht einfach nur ein Kloster, sondern das ist vor allem eine Hochschule für die Steiler Missionare oder überhaupt für Theologiestudenten.
Genau, bei uns im Haus gibt es eben eine philosophisch-theologische Hochschule. Dort studieren ordenseigene Leute, die ist in der Trägerschaft, die Hochschule ist in der Trägerschaft der Steiler Missionare. Leute, externe Studenten, Ordensleute, Laien, alles Mögliche. Die ganze Welt ist irgendwie da. Also ich schätze, ungefähr 2/3 von den Studenten sind auch nicht muttersprachlich Deutsch. Wirklich aus der ganzen Welt. Daneben haben wir noch 3-4 wissenschaftliche Institute, chinawissenschaftlich, missionswissenschaftlich, ethnologische Institute, Begegnungszentren, viel Verwaltung auch am Campus. So ist alles Mögliche zu finden bei uns.
Severin Patzinger, und neben ihm sitzt hier bei uns im Studio Miriam Hillebrecht. Sie ist nicht in einem Orden, sondern sie gehört zu uns, wenn ich das mal sagen darf, zu denen, die draußen in der normalen Welt zu Hause sind, wohnen, leben, arbeiten. Aber sie waren schon des Öfteren in einem Kloster.
Genau. Ich habe angefangen in der 10. Klasse, habe ich mein Betriebspraktikum, muss man ja immer irgendwo in einem Betrieb machen, habe ich hier in Köln bei den Benediktinerinnen gemacht. Da war ich, glaube ich, 16, um einfach mal das Leben in einem Kloster kennenzulernen. Das ist ja auch in einer gewissen Weise ein Betrieb, ein Haus, was auch wirtschaftlich ein bisschen agiert. Genau, da habe ich angefangen, mich für das Klosterleben zu interessieren und bin dann von den Benediktinerinnen ich war auch schon bei den Steiler Schwestern, also den Schwestern der Steiler Missionare, bis hin zu Mutter Teresa Schwestern habe ich mir schon das Leben angeschaut. Ich war schon in einem Konvent, auch in Koblenz, bei den Klarissinnen, also eher nicht missionarisch, sondern in der kontemplativen Art. Genau, einfach weil mich das Leben im Kloster schon fasziniert und auch die Vielfalt mich interessiert und ich das kennenlernen wollte.
Also Sie könnten schon einen kleinen Führer schreiben über Klöster in Deutschland, über offene Pforten oder zumindest, und das tun Sie auch in Wirklichkeit, Sie könnten mich auch beraten, wenn ich mal für eine Zeit lang in einem Kloster verschwinden will, mal abtauchen will.
Ja, genau. Also ich arbeite hier in der Diözesanstelle Berufe der Kirche, wo wir auch Beratungsgespräche haben. Nicht nur, was kann ich arbeiten, sondern was ist auch meine Berufung? Das ist immer die Frage. Und ja, ich kenne diese Suche, ich kenne die Fragen, die man hat, und ich könnte da schon einiges weiterhelfen.
Genau. Was Sie genau fasziniert am Kloster, darüber reden wir auch noch in diesen 2 Stunden in dieser Sendung. Und die 4. im Bunde hier bei uns am Tisch ist Schwester Kerstin Marie. Sie sind auch Dominikanerin. Erzählen uns erstens mal kurz, wo Sie zu Hause sind. Sie gehören ja auch zur Kongregation, zum Mutterhaus in Koblenz, das ist richtig, ja. Arbeiten aber in Oberhausen.
Genau, ich lebe im Konvent in Oberhausen. Dort sind wir seit mehreren Jahren, also seit 1890 sind wir in Oberhausen, auch haben dort ein Altenheim. Und ich habe einen Auftrag bei uns im Altenheim, aber hauptsächlich arbeite ich, wie die Miriam Hillebrecht, auch in der Diözesanstelle für Berufungspastoral, allerdings im Bistum Essen.
Und Sie sind heute auch vor allem hier noch mit bei uns im Studio, weil Sie den Tag der offenen Klöster ja mit organisieren und betreuen. Genau. Was ist denn der Hintergedanke, dass Sie sagen, ich kann ja immer mal in der Klosterpforte anklopfen. Warum so ein Tag der offenen Klöster an diesem Samstag?
Ja, also man kann sich ja immer mal an der Klosterpforte anklopfen, aber bei vielen gibt es dann doch vielleicht eher eine Hemmschwelle. Also die wenigsten gehen ja irgendwo hin, schellen, sagen, also jetzt möchte ich hier mal alles sehen. Wir sagen natürlich auch, wenn da jemand kommt und einfach mal schellt, dann sagen wir natürlich auch, wir haben gerade nicht aufgeräumt. Und so ist es eigentlich eine gute Gelegenheit, am Samstag einfach zu sagen, wir sind da, wir backen Kuchen, wir räumen auf, wir freuen uns auf Gäste, freuen uns riesig. Und alle anderen wissen, also an diesem Samstag können sie ganz gefahrlos kommen. Man kann einfach mal kommen, man kann einfach mal gucken und man kann alles fragen, was man schon immer mal fragen wollte.
Also am Samstag ist in den Klöstern geputzt und aufgeräumt und Kuchen ist gebacken und da kann man dann wirklich kommen, weil die Pforte offen ist.
Genau. Und man muss sich gar nicht erklären, warum man jetzt kommt. Man muss jetzt gar nicht sagen, oh, ich habe aber Interesse, sondern man kann einfach neugierig sein. Oder man kann einfach sagen, ich habe mal Lust auf Kuchen. Oder ich möchte mal die und die wiedersehen oder so. Also man braucht gar nicht sagen, warum man einfach da ist, sondern es ist super, wenn man kommt.
Und vor allem einfach mal die Frage sich beantworten lassen, was machen die da eigentlich?
Genau. Und wie sieht es da aus?
Darüber reden wir auch in diesen 2 Stunden. Der Tag der offenen Klöster am kommenden Samstag ist hier das Thema im Domradio. Domradio, das Thema zum Tag der offenen Klöster, der findet am kommenden Samstag statt. Über 350 Klöster in Deutschland machen mit und haben ihre Pforten geöffnet, bieten Kuchen an. Man kann eintauchen, hineinschnuppern in die Welt der Klöster. Was fasziniert aber da dann da dran? Miriam Hillebrecht, Sie sind öfter schon im Kloster gewesen, haben Sie gerade angedeutet. Was ist denn das, wenn Sie anderen Leuten erklären, was fasziniert an einem Kloster? Was sagen Sie denen?
Ja, das ist gar nicht so leicht, aber also bevor man sich überlegt, ein Kloster mal anzuschauen, ist natürlich erstmal die Frage oder so der Glaube oder die Sehnsucht danach, mit Gott zu leben, also mit Gott sein ganzes Leben zu verbringen, das ist erstmal so der erste Gedanke, ob das überhaupt möglich ist. Diese Nachfolge, von der wir auch immer in der Bibel lesen, wo Jesus sagt, ja, folgt mir nach und verlasst alles und wie sich die Klöster dann entwickelt haben. Und genau dann, das ist einfach der Gedanke, das mal zu sehen und zu erleben, wie andere Menschen, die sich dafür entschieden haben, diesen Weg zu gehen, dieser Nachfolge von Jesus, wie die das machen, wie die das ganz praktisch umsetzen in ihrem Leben. Das sind ja auch, man glaubt es kaum, aber ganz normale Menschen, die sich darüber Gedanken gemacht haben und nicht irgendwelche Verrückten, die bleiben nämlich meistens nicht lange im Kloster, sondern man muss ganz bodenständig und lebenswirklich und lebensnah sein, um im Kloster zu sein. Und ja, das hat mich einfach interessiert, wie das die Menschen umsetzen und wie unterschiedlich, also es gibt ja so viele Orden, wie unterschiedlich man das machen kann. Und das, ja, habe ich durch meine Besuche in unterschiedlichen Kongregationen, in unterschiedlichen Klöstern, in Wohnungen oder in großen Konventen, in Gebäudekomplexen auch erlebt.
Ist es richtig, wenn ich sage, Sie fühlen sich dort geborgen, gut aufgenommen? Um es mal jetzt so ein bisschen niederschwellig zu sagen, was macht ein Kloster aus? Sie sind ja jetzt schon, für Sie ist klar, Glaube steckt dahinter, auch bei Ihnen selber. Genau. Deswegen betreten Sie ein Kloster. Aber die Faszination eines Klosters fängt ja, glaube ich, schon früher an. Dass ich dort ja durchaus mich und meine Sorgen, meine Probleme mal abgeben kann und man kümmert sich um mich.
Genau, also wir können das nicht nur auf gedankliche oder kognitive Art erfassen, sondern das Gefühl und die Emotion, wie Sie gerade gesagt haben, geborgen und berührt sein, das hat, glaube ich, gerade besonders am Anfang, um in ein Kloster zu gehen, ganz große Bedeutung. Und die Begegnung dort mit zum Beispiel den Gastschwestern ist sehr wesentlich. Also wenn man am Anfang, die erste Begegnung zählt meistens sehr. Also wenn ich am Anfang ganz liebevoll und warmherzig aufgenommen werde, dann fühle ich mich geborgen. Das ist ganz anders wäre, wenn zum Beispiel die Gastschwester gerade irgendwie einen schlechten Tag hat und dann denke ich, oh, die ist immer so, dass hier möchte ich auf keinen Fall bleiben. Also dass diese erste Begegnung in meinem Kloster, wenn man ein Kloster betritt, ist von großer Bedeutung.
Schwester Kerstin Marie, wenn ich wandere und kehre in ein Hotel ein, bin ich ja auch gut aufgenommen. Man kümmert sich um mich, man serviert mir meinen Kaffee, man fragt, wie war es. Wenn ich in ein Kloster komme, unterwegs auf dieser Wanderung, fühle ich mich nochmal ganz anders beherbergt, aufgenommen, obwohl ja die Schwestern oder die Ordensbrüder da auch in einer gewissen Distanz auch bleiben und schauen, was ist da für einer. Was macht das aus, den Unterschied?
Also neulich sagte noch jemand zu mir, zum Beispiel bei unserem Haus in Ahrenberg, sie würde spüren, wenn sie zu uns käme, das wäre so ein durchbetetes Haus. Ja, also man sieht das nicht, man kann das auch nicht unbedingt festmachen. Es gibt zum Beispiel auch gerade in Ahrenberg gibt es auch Gäste, die gehen niemals mit ins Stundengebet von den Schwestern, müssen sie auch gar nicht. Aber es macht atmosphärisch etwas aus, es verändert was. Oder zum Beispiel bei uns im Altenheim in Oberhausen, die Leute sagen schon, sie wollen zu den Schwestern ins Altenheim, auch wenn wir ja gar nicht in der Pflege tätig sind oder so. Aber es ist denen wichtig und es ist atmosphärisch ist das anders. Wir sind vielleicht auch mehr da, als wenn man in einem anderen Hotel übernachtet oder so. Ja? Man weiß, wir sind ja auch immer zu da, wir gehen dann nicht irgendwie abends um 10 nach Hause oder so. Ja, und vielleicht haben wir auch eine andere Haltung.
Mhm. Schwester Maria Beatrix, was hat Sie denn ins Kloster gezogen? Was hat Sie denn da fasziniert, dass Sie dort geblieben sind über all die Jahre auch?
Ja, ich habe nicht vorgehabt, ins Kloster zu gehen. Ich wollte eine große Familie haben. Ich komme selber aus einer großen Familie. Ich bin die jüngste von 6 Kindern. Und das war immer mein Traum, eine ganze Fußballmannschaft. Aber mit der Zeit, es wurde mir zu wenig. Es war einfach zu wenig, nur für eine Familie. Ich wollte für viele Menschen da sein. Und ich wollte einfach jemand über mir haben, der mit mir macht, wie er will. Und das gab nur einen, eben Gott, Jesus Christus, der mich so gerufen hat, so gezogen hat, trotz aller Zweifel, die ich immer wieder hatte. Und dass ich am Ende sagte, das kann es nur sein. Das kann es sein. Es gab damals noch nicht dieses Kloster auf Zeit, wie es heute ist. Und ja, wo ich darüber sprach, dass ich ins Kloster gehen möchte, dass ich einfach dieses Gebetsleben noch inniger gestalten möchte. Denn zu Hause haben wir viel gebetet, aber ich wollte mehr. Und man hat mich für verrückt erklärt. Was willst du denn da? Und du bist so lebenslustig, du gehörst in diese Welt. Ich fühlte mich nie aus der Welt genommen und doch herausgenommen in eine andere Welt, die Welt des Gebetes und darum auch Dominikanerin, weil wir das Stundengebet sehr pflegen. Wir treffen uns 4-mal am Tag zum gemeinsamen Stundengebet. Das ist bis heute so. Und wenn ich nicht sein, da sein kann, also es treibt mich immerhin. Das möchte ich. Das ist auch mein Klosterleben.
Severin Patzinger, Sie sind steiler Missionar. Gab es bei Ihnen so einen Knackpunkt, wo es gesagt hat, ja, jetzt bleibe ich da?
Ja, den gab es durchaus. Ich bin auf die Steiler gekommen über ein Freiwilligenprogramm, das wir haben, oder das unter anderem auch unsere Ordensgemeinschaft hat, Missionar auf Zeit. Ich habe nach der Schule, als der Bundeswehr Bescheid ins Haus flog, gesagt, nee, Bundeswehr habe ich keine Lust dazu. Und habe geschaut, was gibt es für Alternativen. Und so bin ich dann mit den Steiler Missionaren mit einem Freiwilligendienst nach Bolivien gekommen und habe dort mit Steilern zusammen gelebt und zusammengearbeitet in 2 Gemeinschaften dort. Und bin dann zurück nach Deutschland gekommen und habe gemerkt, ja, irgendwie erstmal, okay, irgendwie Ordensleben ist wohl meins. Verschiedene andere Gemeinschaften noch angeschaut und aber sehr schnell gemerkt, nee, Steiler ist meins. Und obwohl mich als Kind schon immer auch vor allem so die Benediktiner oder Zisterzienser oder auch die Franziskaner Mennoniten sehr beeindruckt haben von ihrem Outfit, von ihrer Lebensweise. Es ist ja schon irgendwas, ich hatte immer das Gefühl, es ist schon so eine geheimnisvolle Welt, eine irgendwie auch vielleicht heile Welt. Ja, aber Steiler sollte es sein.
Und über die Steiler sprechen wir dann in der nächsten halben Stunde nochmal ausführlich, genau. Was die denn alles so ausmacht, was sie da genau gelockt hat. Domradio, das Thema zum Tag der offenen Klöster am kommenden Samstag. Kommenden Samstag, am 10. Mai, ist der Tag der offenen Klöster. Über 350 Klöster in Deutschland öffnen ihre Türen. Heißen Sie willkommen, wenn Sie denn mal hineinschnuppern wollen in die Welt der Klöster. Mit dabei sind unter anderem auch die Dominikaner oder die Dominikanerinnen vom Kloster Ahrenberg in Koblenz. Was denn diesen Orden eigentlich auszeichnet, darüber wollen wir jetzt reden. Und wir haben ja 2 Dominikanerinnen hier im Studio. Schwester Kerstin Marie, Wenn Sie das mal so in zwei Sätzen beschreiben, was ist eine Dominikanerin oder worin unterscheidet sie sich denn von anderen Ordensfrauen, Ordenskongregationen?
Also Dominikus hat seinen Orden gegründet zum Heil der Menschen. Und ich glaube, das ist das, was Schwester Beatrix ja vorhin auch schon so ein bisschen ansprach. Also wir sind Ordensleute für andere. Wir gehen nicht ins Kloster, um unser eigenes Seelenheil zu erlangen. Klar, das spielt vielleicht auch mit eine Rolle. Aber Dominikus hat so das Bild geprägt. Es geht so darum, also Dominikus ist ja aus dem Mittelalter, deswegen sind die Bilder etwas anders, als wir sie vielleicht heute haben würden. Aber wenn quasi das Leben und die Welt so der reißende Strom ist und es darum geht, auf die andere Seite dieses reißenden Stromes, nämlich ins Paradies zu kommen, dann ist unsere Aufgabe als Dominikaner und Dominikanerinnen, die Menschen in, wie in einer kleinen Nussschale über diesen reißenden Strom mitzunehmen. Ja, und das heißt, wir verkünden die frohe Botschaft, das Evangelium, wir bringen das Wort Gottes in die Welt und wirken eben zum Heil der Menschen. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiges Alleinstellungsmerkmal oder ein ganz wichtiges Merkmal, an dem man uns erkennen kann.
Was heißt das denn konkret? Also wenn man jetzt ein Kloster besucht mit wirklichen Klostermauern, das man jetzt auch viel natürlich kennt, so ein Bild haben wir ja, wohinter vielleicht dann Benediktiner leben, also kontemplative Orden, die mehr an dem Ort sind und durchaus auch Gäste empfangen, sich auch um Gäste kümmern, wo man auch auf Zeit leben kann, aber die eben so ortslässig sind und vielleicht mehr, ja, was machen die da? Die sind mehr am Schreibtisch, mehr der Wissenschaft, mehr im eigenen Garten, aber sie kümmern sich mehr um die Menschen vor der Pforte dann auch.
Kann man so sagen. Also diese deutliche Unterscheidung, das ist natürlich auch manchmal nicht so klar zu sehen. Aber generell sind wir schon für Menschen vielleicht da, die eben nicht in unseren Klostermauern leben. Also mit unserem Gästehaus in Ahrenberg, wir haben in Oberhausen ein Altenheim, wir hatten früher viele Krankenhäuser. Und wir sagen eben heute eben, was dient den Menschen, dass sie so zu ihrem finden und sind dann mit ihnen unterwegs und suchen die Menschen durchaus auch auf.
Aber das heißt tatsächlich, der Unterschied ist, dass sie Häuser haben, unterhalten, die sich um, wo es um Gesundheit geht, um Lebensabend, wo es darum geht, sich was Gutes zu tun. Und da wäre ja dann Kloster Ahrenberg bei Koblenz ein sehr gutes Beispiel dafür.
Ja, aber es ist nur ein Beispiel. Also eigentlich muss man das wirklich umfassender und vielfältiger sehen. Das ist natürlich eine typische Einrichtung von Ordenskongregationen, die im 19. Jahrhundert gegründet wurden. Also wo ist die Not am größten? Und die war im 19. Jahrhundert eben, was so die Krankenversorgung anging oder was auch die Bildung gerade von Mädchen anging. Das hat sich heute gewandelt. Also der Staat hat das Gesundheitswesen ja recht gut im Griff. Deswegen ziehen wir uns aus den Krankenhäusern immer mehr zurück, auch haben gar keine eigenen Krankenhäuser mehr. Aber jetzt heute ist unsere Aufgabe zu gucken, wo ist heute die Not der Menschen am größten und das vielfältig eben dieses vielleicht orientierungslos zu sein, nicht so richtig zu wissen in dieser Vielfalt, die möglich ist in dieser Welt, die ja wunderbar ist, aber zu schauen, wie kann ich da jetzt wirklich meins finden, ja? Und wir sehen eben, das Evangelium ist dabei eine Hilfe, meins zu finden.
Aber eben auch das Angebot, tatsächlich dann zu sagen, mal zu kommen und unsere Angebote wahrzunehmen. Schwester Marie-Beatrix, da sind wir dann wieder bei Ihnen in Ahrenberg, nämlich tatsächlich ich als Wohlstandsmensch mit den entsprechenden Krankheiten, dass ich von Lärm umgeben bin, dass ich vom Stress geprägt bin, dass ich nicht zur Ruhe komme, dass ich nachts nicht schlafen kann und so weiter, alles was wir heute so modernen Menschen mit uns herumschleppen, da kann ich bei Ihnen dann mal ankommen, eintauchen und das im wahrsten Sinne eintauchen, nämlich in ihre Wohltaten.
Ja, das können Sie gut bei uns. Und ich muss dazu sagen, es gibt noch mehr Probleme als wie nur Orientierung suchen oder nicht schlafen können. Man geht dann auf den Grund. Wir sagen immer, zu uns können alle kommen. Wir haben noch alles da, mit allen Problemen, sei es Trauer, Verlust, Beziehungsprobleme, neu orientieren, Orientierung suchen. Und ich glaube, was vielen hilft, ist, zu uns kann jeder kommen und wir fragen nicht, sind sie katholisch, evangelisch, sind sie ausgetreten. Wir wollen den Menschen nehmen, so wie er kommt und ihm versuchen zu helfen, indem er so sein kann, wie er ist. Wir haben zwar viele Angebote, Gesprächsbegleitungen, haben wir vier Mitarbeiter, eigene Mitarbeiter, Pastoralpsychologen, Theologe, Kaplan, unser Hausgeistlicher, eine Familientherapeutin und auch eine Mitschwester, die Gespräche anbieten. Und da kann ich wohl sagen, die sind mehr wie ausgebucht. Die Gespräche werden sehr gut angenommen. Wir haben in unserem Haus auch die Spiritualität gestärkt. Wir bieten Morgenimpulse, wir bieten jeden Tag geführte Meditationen an. Also was zu diesem Ganzen, zu dieser ganzen Palette gehört. Die Gäste können an unseren Chorgebeten, an unseren Gebetszeiten im Mutterhaus teilnehmen. Sie werden dann durch die Klausur geführt. Also ich kann nur sagen, seit 2004, seit der Eröffnung, haben wir auch die Tore weiter aufgemacht für unsere Gäste.
Und es klang ja schon an, dass sich ein Orden immer wieder auch neu orientieren muss, auch in der modernen Welt. Und das kann man bei Ihnen ja schon sehr deutlich ablesen, auch einfach an dem Bau, an Ihren Häusern, in Ihrer Einrichtung, dass da so dieses, ja, das Traditionelle der Orden, wie er ist und wie er war, ist und aber auch die moderne Welt so Einzug gehalten hat.
Ja, das ist richtig.
Also, dass sie ja Antwort geben auf das, was heute ist.
Was heute gefragt ist. Mhm. Nicht alles mitmachen. Darum, wir werden oft mit einem Hotel verglichen, das sind wir nicht. Im Hotel kann der Gast sich wünschen, was er möchte. Und wir fragen einfach, was braucht der Gast? Er braucht nicht alles. Aber im Hotel kann man es sich wünschen. Das ist ein kleiner Unterschied, denn es ist bei uns genau wie im Hotel. Check-out, check-in, das läuft fast so. Aber das ist alles mit Seelsorge verbunden. Wir sagen, Seelsorge geschieht bei uns an jedem Ort, wenn der Gast kommt, wie er empfangen wird und aufs Zimmer gebracht wird. Wir bringen ihn, wir begleiten ihn aufs Zimmer, wenn er zum ersten Mal kommt natürlich, ne? Dann findet er schon den Weg.
Ich habe ein Stichwort bei Ihnen auf Ihrer Internetseite gefunden, das fand ich ganz schön, berührende Momente, die finden bei Ihnen, glaube ich, dauernd statt und damit ist nicht nur die Massage gemeint.
Nein, die ist nicht nur die Massage. Wir haben selbst im Speiseraum bieten wir ja auch einen Schweigeraum an. Die Gäste können wählen, dass sie auch ihr Essen mal im Schweigen zu sich nehmen. Und da geschieht auch Berührung eben anders, wie nur was greifen als Berührung. Sondern ich sitze im Schweigen, ich genieße das Essen, ich esse bewusster. Es hat irgendwo alles mit Schöpfung bewahren zu tun.
Die Dominikanerinnen, wie sie in Arenberg bei Koblenz anzutreffen sind oder auch in Oberhausen. Und gleich wollen wir mal hören, wie denn die Steyler Missionare sich selber sehen. Domradio, das Thema zum Tag der offenen Klöster, der am kommenden Samstag stattfindet, am 10. Mai. Und während die Musik lief, haben wir gerade hier im Studio schon ein bisschen Leid geklagt, dass wir nur hineinschnuppern können in das, was eigentlich das Ordensleben ausmacht, was Klöster heute ausmacht, warum wir da einkehren wollen und sollten mal. Aber das ist ja vielleicht auch das richtige Stichwort, hineinschnuppern, denn das kann man ja vor allem am Samstag auch und da kann man ausführlicher mit all den Ordensleuten auch sprechen, denen man dort begegnet. Wir wollen jetzt mal in einen ganz anderen Orden hineinschnuppern, nämlich das sind die Steyler Missionare. Severin Patzinger, Sie gehören zu den Steyler Missionaren, sind in St. Augustin zu Hause, studieren dort Theologie. Aber der Orden sagt ja schon, der Name sagt ja schon, Mission steckt da drin. Das wird nicht Ihr Ort bleiben, wo Sie immer leben werden.
Ja, unsere Gemeinschaft Steyler Missionare ist tatsächlich was sehr weltweit Vernetztes. Wir sind in über, ich glaube, im Moment 76 Ländern auf der Welt unterwegs, auf allen Kontinenten, mit der Ordensfamilie, mit den Schwestern zusammen, mit über 10.000 Ordensleuten. Und es ist tatsächlich was uns auch so charakterisiert, ist die Internationalität. Wir leben bewusst in interkulturellen, internationalen Gemeinschaften. Heißt konkret, dass ich jetzt in der Ausbildungsgemeinschaft, in der ich lebe mit 20 Leuten, wir schon mit 10 Nationalitäten zusammenleben aus allen Kontinenten. Und das versuchen wir eigentlich überall, wo wir sind, nach den Möglichkeiten, die gegeben sind, auch bewusst zu gestalten und zu leben. Also Interkulturalität, interkulturelle Begegnung, das eine. Und das andere ist wirklich, was uns auch unser Gründer Arno Janssen mit auf den Weg gegeben hat, sind, denke ich, das Anliegen, für die Menschen da zu sein, die sonst keinen Platz haben in Kirche oder Gesellschaft, weil sie durchs Raster, durchs Gitter fallen. Das kann sein, weil sie geografisch zu weit in der Pampa abgelegen sind, irgendwo im Urwald, im Hochland von Neuguinea oder im Amazonas in Brasilien, weil da halt keiner hinkommt und da leben nur 20 Leute und da will keiner hingehen oder man meint, dass es nicht, dass sie das nicht wert sind. Oder eben, weil es zu kompliziert ist, weil es gesellschaftliche Brennpunkte in den Städten, wo alle sagen, nee, 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 das ist uns zu heiß oder das ist uns zu kompliziert, da wollen wir nicht hin. Also dahin zu gehen, wo andere nicht hingehen wollen oder nicht hingehen können, sowohl in Vereinen als auch in speziellen Aktivitäten, dann ist eigentlich unser Ziel, unser Anliegen. Und da eben ganz stark auch aus dem Impuls der Bibel, aus dem Wort Gottes, aus der Begegnung mit dem Wort Gottes heraus, unser offizieller Name, Gesellschaft des göttlichen Wortes, hat es mit drin. Ja, und das ist, wir erleben in unserem persönlichen Leben, dass dieses Wort Gottes wirklich was ist, was uns trägt, was uns Kraft macht, was uns begeistert. Und das wollen wir, dieses Leben, diese Freude wollen wir mit anderen Menschen teilen.
Wir merken das ja auch hier beim Domradio, wenn wir uns um Themen kümmern wollen, um Konfliktorte, um Orte in Afrika, wo niemand ist, der uns berichten kann, dann rufen wir irgendwann bei den Steyler Missionaren in St. Augustin an und fragen, habt ihr da jemanden vor Ort? Und es ist tatsächlich ja oft so, dass diese ihre Patres, ihre Fratres mittendrin sind, wo vielleicht gerade noch Bürgerkrieg war oder ist und ihren Gottesdienst mit den Menschen dort feiern und einfach da sind und vor Ort. Und nicht nur jetzt uns vielleicht berichten können, sondern wirklich auch für die Menschen dann da sind dort. Ne?
Ja, das ist, denke ich, schon ein großes Anliegen von uns. Wir versuchen auch dann, auch oder besonders dann, wenn es unangenehm und schwierig wird, die Menschen nicht allein zu lassen. Wenn wir das täten, würden wir unserem Auftrag und unserem eigenen Charisma nicht gerecht. Ja? Also jetzt zum Beispiel auch, es ist ein Kriterium, wenn wir neue Länder, neue Missions Stationen, sage ich mal in Anführungszeichen, anfangen. Eines der letzten Länder war jetzt Südsudan, wo wir dann bewusst hingehen, wo wir angefragt werden und könnt ihr mal. Und
was bedeutet das denn für Sie? Also wenn Sie jetzt sagen, oder wenn Sie auch in Ihrer Familie erzählen, ich gehe jetzt in den Südsudan. Das heißt ja nicht nur, dass Sie da mal eben hinfahren, wie es vielleicht ein Journalist tun würde, sondern Sie sind ja für lange Zeit dann dort. Sie brechen ja hier alles ab, fangen im Grunde ganz von vorne neu an. Und sind dann da auf sich gestellt auch, oder?
Auf mich und auf die Gemeinschaft, sage ich mal. Mhm. Also wir sind ja eigentlich nie alleine, sondern wir gehen schon in kleinen Gemeinschaften dorthin. Südsudan wäre tatsächlich was mich interessieren würde, obwohl es ist noch, die Entscheidung noch weiterhin ist, erstmal fertig studieren. Aber ich will dann auf alle Fälle nach dem Studium wieder weg aus Deutschland. Und irgendwo hin, wo... Mal schauen, wohin. Aber Südsudan wäre tatsächlich was Spannendes, finde ich. Die Familie muss das erstmal akzeptieren. Also im Moment sind sie ganz gut damit.
Also eine kleine Gemeinschaft vor Ort heißt das, im Grunde ist das so eine ganz kleine Klosterzelle, eine kleine Klostergemeinschaft, die da vor Ort ist, den Tag miteinander auch rhythmisiert und dann ihrer Arbeit nachgeht oder so.
Genau, das ist dann immer sehr unterschiedlich, je nach Kontext, nach Lebenskontext, wo wir sind. Das schaut bei uns in St. Augustin natürlich anders aus, wie wenn man zu zweit, zu dritt irgendwo im Busch sitzt. Aber das Anliegen ist immer da, das gemeinsame alltägliche Leben auch so zu gestalten, dass es tragfähig für den Einzelnen wie für die Gemeinschaft wird, dass es eine Heimat bietet. Das heißt, zusammen beten, zusammen essen, zusammen feiern, zusammen Erfahrungen teilen. Die ganze Palette, was Familie auch oft ausmacht, miteinander eben das Leben zu gestalten.
Auch darüber könnten wir jetzt lange erzählen, was die Steyler machen. Es gab hier im Domradio eine Sendung im März über die Steyler Missionare. Die können Sie daheim im Internet auch nachhören. Wenn Sie mal Steyler Missionare und Domradio eingeben, haben Sie dann ein bisschen mehr Informationen noch am Stück über diesen Orden, der auch in St. Augustin am Samstag mitmacht beim Tag der offenen Klöster. Und dort werden Filme auch gezeigt, Bilder gezeigt, Informationen gegeben.
Genau, also Filme werden gezeigt, es wird einen Rundgang natürlich durch das Gelände, durch den Campus geben. Verschiedene Institutionen kann man anschauen, alles was bei uns halt zusammenkommt an Welt, an Kirche, an verschiedenen Kulturen. Und es ist ein relativ offenes Angebot auch, wo sich dann jeder auch so seines, sage ich mal, raussuchen kann, ob das jetzt das Museum ist oder lieber ein wissenschaftliches Institut oder die Hochschule. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten dann.
Und wir werden darüber in der nächsten Stunde auch noch weiter reden. Was macht Klöster aus? Was fasziniert an Klöstern? Denn am kommenden Samstag kann man mal hineinschnuppern. Dann öffnen Klöster ihre Pforten hier in Deutschland. Der Tag der offenen Klöster am kommenden Samstag ist unser Thema hier im Domradio. In zwei Stunden mal ebenso über Klöster zu reden, ist nicht so ganz leicht, denn die Klösterlandschaft ist ja sehr vielfältig und das erleben wir auch allein schon mit unseren Gästen hier im Studio. Es sind zwei Dominikanerinnen da, es ist einer der Steyler Missionare da, es ist eine Frau da, die immer schon in verschiedene Klöster eingetaucht ist, dort für Tage zu Gast war. Und wir wollen jetzt einmal, um es vielleicht nochmal deutlicher zu machen, ganz vorne anfangen, Schwester Kerstin Marie. Sie sind Dominikanerin, ein Orden, der im Mittelalter entstanden ist, vom heiligen Dominikus, aber das mit den Klöstern fing ja schon viel früher an. Irgendwann, ich mache es jetzt mal ganz einfach, sind fromme Menschen in die Wüste gegangen, haben in irgendeinen kleinen Zellen gelebt, haben sich völlig zurückgezogen. Und das ist jetzt unser Stichwort. Das fanden andere toll, die sind dazugekommen. Und so sind irgendwie ganz abgeschieden Klöster entstanden. Und Benedikt hat dann irgendwann im 6. Jahrhundert eine Regel aufgestellt, wonach solche Gemeinschaften leben könnten. Und das ist unsere Vorstellung eigentlich vom klassischen Kloster, das wir jetzt mal kontemplativ ja nennen. So, jetzt erklären Sie nochmal genau, Schwester Kerstin Marie, was heißt das jetzt nochmal genau? Ein kontemplativer Orden, wie er schon kurz nach Christus eigentlich in den ersten Jahrhunderten entstanden ist.
Genau, es ist die Idee gewesen der radikalen Nachfolge und eben so zu leben, wie Jesus es gesagt hat, im Gebet, ja. Und für die ersten Mönche war es ganz wichtig, eben die Psalmen zu beten, weil Jesus als Jude auch immer zu den Psalmen gebetet hat und ihre Idee war, das immer zu tun. Und eben der heilige Benedikt hat dann so diese, das ist ja ein ganz bekanntes Wort, Ora et Labora, somit aufgestellt, dieser Wechsel von Gebet und Arbeit, weil man ja nicht nur vom Brot allein lebt, aber Mönche müssen auch essen. Ja? Und deswegen so diesen Wechsel auch zwischen Handarbeit und geistlicher Arbeit. Und diese Klöster, die eben in, zum Ausgehen oder schon in der Antike gegründet wurden quasi, gibt es ja heute immer noch. Und das ist so das, was wir klassisch uns diese Abteien mit den Kreuzgängen, ja, mit den dicken Mauern, was wir uns so vorstellen.
Und das, wenn man da reinkommt, es ist tatsächlich ja sofort still.
Genau. Na,
die Welt da draußen ist, bleibt draußen.
Ja, auf den ersten Blick ja. Genau, das ist das, was man vielfach denkt über Klöster. Die Welt draußen bleibt draußen. Aber man nimmt sich überall hin mit. Deswegen kommt natürlich die Welt auch mit ins Kloster. Aber natürlich nochmal in einer anderen Haltung auch. Und sich genau zu überlegen auch, also was soll mit hineinkommen oder was soll nicht mit hineinkommen. Zum Beispiel ganz typisch ist auch in so einem monastischen Kloster, in so einer kontemplativen Gemeinschaft, kein Fernseher, kein Radio zum Beispiel in der Zelle zu haben, ja, um dort wirklich nochmal sich auch dem Gebet widmen zu können. Und das ist wirklich auch ein ruhiger Ort, wo ich sage, hier ziehe ich mich zurück und hier will ich offen sein für Gott, der mich berühren will.
Und das tatsächlich auch um 12 Uhr, um 18 Uhr oder wann auch immer dann die Arbeit eingestellt wird, die Glocken läuten und sie gehen, finden sich zum Gebet zusammen, das dann eben genauso wichtig ist, was der normale Christ draußen ja irgendwie so höchstens husch-husch macht, weil er keine Zeit hat.
Genau. Und das heißt ja zum Beispiel auch in der Benediktsrede, dem Gebet sei nichts vorzuziehen. Also das hat eine immense Wichtigkeit, ja. Und das ist ja ein ganz, ganz großer Dienst auch für die Welt zu beten. Von daher bleibt die Welt gar nicht ganz draußen, weil die Welt natürlich schon präsent ist, weil es ein ganz großer Dienst für und an der Welt ist.
Und was macht das jetzt aus für mich als Gast, wenn ich gerade so einen Ort aufsuche? Es ist ja nochmal was anderes, ob ich vielleicht jetzt im Kloster Arenberg, da weiß ich, ich habe dann ein Tagesprogramm mit Massage, mit Kneippschen Anwendungen, da bin ich also irgendwie beschäftigt. Aber wenn ich jetzt zu den Benediktinern irgendwo hingehe, dann bin ich ja viel mehr noch auf mich allein gestellt und da geht die Tür hinter mir zu und boah, es ist still. Und was mache ich jetzt mit mir?
Genau, und das ist, glaube ich, so die ganz auch herausfordernde Erfahrung. Es ist jetzt still und wie gehe ich mit der Stille denn um? Weil wir es vielfach auch gar nicht so unbedingt gewöhnt sind, dass es mal still ist, dass man vielleicht einen miesen Handyempfang hat und dementsprechend auch nicht immer zu irgendwo rumsurfen kann oder so, ja. Und sich so auf sich zu konzentrieren, bei sich zu sein. Und wenn ich bei mir bin, dann kann ich auch quasi nochmal anders Gott hören oder mit ihm in Verbindung kommen.
Ist das denn, wenn Sie jetzt mal so vielleicht ein bisschen als Ratgeberin, als Therapeutin denken oder so, ist das denn für jedermann etwas, so ein bisschen so radikal mal aus der lärmenden Welt einzutauchen, in ein Kloster da 14 Tage zu sein? Oder werde ich auch ein bisschen aufgefangen dann?
Also 14 Tage sind natürlich schon eine ordentliche Hausnummer, wenn ja. ich überhaupt keine Erfahrung mit Stille und Schweigen habe. Aber natürlich, es gibt immer, es gibt ja Gastschwestern, Gastpatres und das ist ja, der Gast ist ja ein sehr hohes Gut im Gast begegnet man Christus selber. Von daher natürlich wird man auch aufgefangen und mal so zu Gast zu sein und mal zu gucken, das auszuprobieren, ist da, wo es Möglichkeiten für Gäste gibt, schon, denke ich, für jeden etwas. Wenn es dann mal um eine Lebensentscheidung geht, ist das vielleicht nochmal eine andere Frage.
Und es fängt ja eigentlich viel früher an, nämlich auch ein Benediktinerorden, also ein kontemplativer Orden, auch die Zisterzienser oder so, haben ja durchaus ihren Klosterladen oder ihr Klostercafé schön gelegen für die Einkehr. Und das ist ja schon so ein bisschen oft der erste Kontakt, dann so das erste Eintreten in ein Kloster, ne?
Genau. Also das ist ja auch ganz schön, man kann einfach in einen Klosterladen gehen und ich glaube, es ist heute ganz wichtig auch zu sagen einfach, man muss auch sich selber nicht eingestehen, dass man jetzt irgendwie das Kloster irgendwie faszinierend findet oder dass das was in einem anrührt, weil man ja ganz oft auch hört von jungen Menschen, die sich dann entscheiden, sagen, ich möchte gerne ins Kloster gehen. Du bist ja verrückt, ja? Und in so einem Klosterladen, da kann man mal vorbeikommen, weil es da vielleicht schöne Kerzen gibt und weil es da interessante Bücher gibt und weil es da irgendwie nett ist. Und ich habe mal eine Benediktinerin kennengelernt aus der Abtei St. Hildegard in Rüdesheim, die ja Weinverkauf haben und die sagte, ganz viel Seelsorge passiert beim Weinverkauf. Also man kommt, wenn man vordergründig eine Flasche Wein haben möchte und letztendlich passieren ganz tiefe und ganz wichtige Gespräche an der Theke.
Und was macht dann die Ortsansässigkeit dieser Orden aus? Also die Steiler sind unterwegs, gehen in alle Welt, das haben wir schon gelernt. Andere Orden auch sind unterwegs, die Franziskaner, die Bettelorden. Sie auch als Dominikaner sind eher draußen auch tätig. Aber da eben diese die legen ein anderes Gelübde ab, die Benediktiner, die sagen, ich bleibe hier für immer, ne?
Genau. Für manche keine schöne Vorstellung,
ja,
für
die Benediktiner, genau. Aber ja. Ich meine jetzt für mich als Gast ist das ja toll, weil genau. Der Pater, also den ich jetzt da kennengelernt habe, oder die Schwester, die ist ja immer da.
Genau. Ja, also ich glaube, das ist so eine große Verlässlichkeit, die einfach auch da ist. Also man sieht auch eben diese Abteien, die da sind, die sind meistens ja schon von weit her sichtbar. Man weiß, die sind da. Es ist eigentlich auch klar geregelt, die Gebetszeiten sind immer gleich. Man weiß also, wenn ich dann jetzt dahin fahre, dann passiert gerade das und das dort. Eben der Pater, den ich mal kennengelernt habe, der ist in der Regel auch immer da. Darauf kann ich mich verlassen. Ja, und ich weiß, eben es ist eine ganz große Verlässlichkeit in der Welt, die heute ja viel unterwegs ist. Genau, das ist ja auch quasi der Entwurf vom Heiligen Benedikt gewesen. In der Zeit der Völkerwanderung ist sein Kloster ein Garant für Stabilität.
Und der Gast hat dann vielleicht auch das Gefühl, da kann ich ganz anders meine Sorgen, meine Dinge, mit die ich mitbringe, abladen, dalassen, als vielleicht in der Sprechstunde beim Therapeuten, der auch viel Verständnis hat, aber im Kloster ist es irgendwie besser untergebracht.
Ja, also natürlich muss man differenzieren zwischen einer Therapie und einem Aufenthalt im Kloster, weil ein Klosteraufenthalt keine Therapie ist, ja. Aber natürlich, es ist klar, deswegen gibt es ja auch Fürbittbücher und man kann Kerzen anzünden. Es gibt auch Online-Fürbittmöglichkeiten, weil einfach klar, es ist eine Gemeinschaft, die trägt meine Anliegen und meine Sorgen mit, auch wenn ich vielleicht gar nicht mehr da bin.
Wie das die Gäste erleben, die schon mal öfters im Kloster waren, darüber reden wir dann gleich weiter. Domradio, das Thema zum Tag der Klöster am kommenden Samstag. Kloster kann auch ein Stück Heimat sein, behaupte ich jetzt mal, auch wenn man nicht in einem Kloster als Ordensfrau oder Ordensmann dort lebt, auf immer und ewig. Miriam Hillebrecht, Sie, von Ihnen haben wir schon gehört, waren öfters schon mal unter diesem Stichwort Kloster auf Zeit. Das ist ja irgendwie eine richtig feste Größe mittlerweile geworden in mehreren Klöstern. Was heißt das konkret? Kloster auf Zeit, sind Sie dann da wochenlang, mal für ein paar Tage? Was heißt das?
Also Kloster auf Zeit bedeutet, dass man die Möglichkeit hat, mal den Alltag in einem Kloster kennenzulernen. Nicht nur für einen Tag, sondern für mehrere, ein, zwei Wochen. Unterschiedlich, es gibt auch noch längere Zeit und für entweder für Männer oder Frauen. Also ich war jetzt natürlich in Frauenklöstern, wo ich die Möglichkeit hatte, den Alltag von den Schwestern mal kennenzulernen.
Also das ist ein Unterschied noch zum Thema Gast im Kloster. Genau. Ist das, was Sie gemacht haben, ist so, ich spiele mal Ordensfrau.
So. Genau, so kann man das sagen. Also, dass ich einfach mal die Möglichkeit habe, auch in den Klausurbereich zu kommen, wo man zum Beispiel vielleicht als Gast nicht unbedingt rein kann, dass ich die Möglichkeit habe, ja, ganz mit allen Schwestern zu sprechen und nicht nur mit der Gastschwester und den Alltag und die Mahlzeit mit den Schwestern zu teilen, die Arbeit mit denen zu teilen, mich auch natürlich einfach in den Alltag einzubringen und auch an den Gebetszeiten wirklich teilzunehmen. Und
also richtig klassisch mal Ora et Labora mitzumachen.
Ja, genau. Und ja, je nach Kloster sind das natürlich unterschiedliche Aufgaben, die man dann auch übernimmt und die man hat. Und die Schwestern sind natürlich auch interessiert daran, warum man kommt, was man mitbringt. Und dann hat man meistens jeden Tag einfach ein Gespräch mit einer Verantwortlichen, die dann sich mit einem auseinandersetzt, die fragt, ja, wie ist dein Werdegang, was ist deine Sehnsucht, warum bist du hier? Genau, dass man sich einfach dann ein bisschen austauscht.
Erleben Sie denn auch etwas, wo Sie sagen, das ist ja auch, man bekommt ja mit, das ist auch eine soziale Gemeinschaft, ja, wo Sie denken, das ist ja vielleicht doch ein bisschen eng für mich hier oder ist das hier, kann das meine Beheimatung sein unter diesem Hause mit diesen Schwestern?
Genau, also ich kann das jetzt so aus persönlicher Erfahrung sagen, dass ich doch recht schnell merke, wie so das Klima zwischen den Schwestern ist. Also je nachdem, ob es eine große Gemeinschaft oder eine kleine Gemeinschaft ist, merkt man schon so, ja, wer hat hier so ein bisschen das Sagen oder wer ist dafür zuständig, wer hat die und die Aufgaben. Aber man merkt auch einfach, wie allgemein das Klima unter den Schwestern ist und wie die ihre Spiritualität leben oder wie die ihren Glauben auch wirklich leben. Also da gibt es ganz unterschiedliche Arten und Weisen und ich finde das oder ja, fand das immer sehr spannend, auch irgendwie da mit reingenommen zu werden. Also die Schwestern freuen sich ja auch, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich möchte euer Leben mal kennenlernen, ich möchte sehen, was macht ihr, wie seid ihr da drauf gekommen, wie ist euer eigener Berufungsweg und genau, das ist wie wenn man jemanden ja zu Hause bei sich aufnimmt und der auch wirklich daran interessiert ist, das kennenzulernen.
Haben Sie denn einen Ort, wo Sie schon öfters waren und wo Sie sich vielleicht mehr zu Hause fühlen als in anderen Ordensgemeinschaften?
Ich glaube, ich kann das nicht ganz genau beantworten. Also ich war in verschiedenen Klöstern, die nicht hier unbedingt in der Nähe sind. Also ich war in Hamburg bei den Missionaries of Charity, also bei den Mutter-Theresa-Schwestern. Dann war ich auch mal in Italien in einer Gemeinschaft und in Koblenz zum Beispiel, aber das ist ja schon ein bisschen weiter weg. Also wo ich öfter hingefahren bin, sind in der Nähe von Regensburg zu den Malersdorfer Schwestern. Das sind auch Franziskanerinnen. Die haben ein großes Klostergut und da habe ich immer in der Landwirtschaft mitgearbeitet. Und da war ich ja 6-7 Mal im Sommer, also immer zur Erntezeit, bin ich zu denen hingefahren. Und das würde ich sagen, so die haben sich auch immer gefreut, dass ich dann immer wieder gekommen bin. Und aber jetzt war ich schon länger nicht mehr da, weil ich doch gemerkt habe, klar, wenn man arbeitet oder wenn man nicht mehr studiert, hat man auch nicht mehr so viel Zeit.
Irgendwie. Es klingt auch so ein bisschen so, als wäre das so jetzt, als wäre das sogar ein bisschen einfacher, vielleicht mal so auf Kloster auf Zeit zu machen, wo man tatsächlich dann vielleicht in der Gärtnerei mitarbeitet, also was Handfestes zu tun hat, wo man im Gespräch ist, als wenn man jetzt sozusagen als Gast kommt und man ist so ein bisschen mehr auf sich allein gestellt. Ist da so ein Unterschied? Also Sie fühlen sich direkt ja viel mehr mit hineingenommen.
Dann, ja, ne? Also ich kann das schon sagen, dass das irgendwie einfacher ist, weil man auch was zu tun hat. Ich kenne auch diese Auseinandersetzung mit der Stille, ist nicht so einfach, habe ich gemerkt, besonders wenn ein Ort neu ist, also nach 2 Wochen geht es dann schon, aber wenn man ganz am Anfang neu hinkommt und sich noch nicht auskennt, dann ist es schon ein bisschen schwieriger. Und es ist natürlich auch schön, wenn man dann immer wieder an denselben Ort kommen könnte, aber es ist schon einfacher, immer mal wieder einfach diese Kloster auf Zeit, Tage zu erleben, als Gast ist man so ein bisschen, man wird auch ja mit den Schwestern oder mit den Brüdern, man macht was mit ihnen, man nimmt am Programm teil, aber als Kloster auf Zeit Teilnehmer, sage ich mal, fühlt man sich schon so ein bisschen dazugehörig. Was dann natürlich, also was ich mir auch selber als Ziel, sage ich mal, gesetzt habe, ist, sich auch irgendwann zu entscheiden. Also man kann natürlich von Kloster auf Zeit zu Kloster auf Zeitaufenthalt gehen. Und aber man macht das ja auch aus dem Grund, weil man sich überlegt, ja, ist das Klosterleben vielleicht was für mich? Könnte es sein, dass ich vielleicht, dass das meine Berufung ist, Ordensschwester zu sein? Und ganz wichtig sehe ich einfach bei mir selber, ist, sich irgendwann zu entscheiden. Also nicht immer weiter zu versuchen, sondern zu merken, ah, das ist mein Ort oder das ist der Ort, ja, das ist die Spiritualität, die ich gerne mit meinem Leben verbringen könnte. Und ich weiß, das ist meine Berufung, wenn ich mal irgendwann zu dieser Entscheidung kommen sollte. Also Berufung zur Ehe oder Berufung zum Kloster, kann ich jetzt schon sagen, bin ich sehr glücklich, das sich mal zu entscheiden.
Welche Rolle spielt das Verzichten dabei? Es fängt da vielleicht beim ersten Klosterbesuch an, dass ich plötzlich eben keinen Fernseher habe oder mein Handy vielleicht auch auslassen soll. Ich habe auch nicht unbedingt die Bildzeitung da liegen. Also es ist irgendwie der Kontakt nach außen, der ist ja ein bisschen weg. Ich verzichte darauf. Und wenn ich mich wirklich auch für ein Kloster entscheide, ist es ja so, ich verzichte ja auf vieles, was vielleicht draußen, was ich da hätte. Mhm. Wie wertvoll auch immer das ist.
Ja, das ist ein ganz großer Punkt, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und ob man, dafür ist ja diese lange Ausbildungszeit, bis man sich dann letztendlich ganz nach den ewigen Gelübden für ein Kloster oder für eine Gemeinschaft entscheidet. Ganz wichtig, diese Zeit davor, dass man das erstmal kennenlernt, dass man eine Zeit lang, ja, das erlebt hat, dass man wirklich sich fragt, kann ich auf Familie, auf eigene Kinder, kann ich darauf verzichten, kann ich auf viel Geld und ein schickes Auto und ein teures Handy und eine tolle Eigentumswohnung, kann ich darauf verzichten? Und ich kann es von mir sagen, so seit vielleicht 6, 7 Jahren spiele ich so mit dem Gedanken oder habe ich darüber nachgedacht. Und es ändert sich immer. Am Anfang 20 dachte ich, ja, auf Kinder verzichten, überhaupt kein Problem. Und wo ich jetzt merke, so, jetzt bin ich vielleicht in dem Alter, wo man Familie gründen könnte. Das wäre jetzt doch schon wieder ein bisschen schlimmer oder ein bisschen, wäre schwieriger, sage ich mal. Also es ist immer so von Gehorsam und Keuschheit und Armut, irgendwie wechselt das immer, was ist gerade schwieriger, darauf zu verzichten.
Schwester Maria Beatrix, Sie sind ja mit diesen Gästen, die zu Ihnen kommen, immer viel im Gespräch. Ist das so auch dann direkt am Anfang immer auch gleich Thema, so dieses Nachhören, Nachfragen, was bedeutet das denn eigentlich für Sie? Und ich frage das Sie jetzt auch, wenn man auf viele Dinge ja auch verzichtet, wenn man in einer Ordensgemeinschaft ist.
Ja, ich muss dann wieder sagen, ich bin ja sehr früh eingetreten, vor 54 Jahren schon, und war noch sehr jung. Ich hätte auch damals in dem Alter geheiratet. Wir kamen noch vom Elternhaus. Ich sehe das heute immer sehr auch praktisch. Wir hätten dann unsere Familie gegründet, wären dann in das eigene Leben gegangen. Heute, wir haben keine eigene Wohnung damals gehabt, wir hatten das zu Hause. Und ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied. Damals ging man vom Elternhaus weg, was vielleicht auch schwierig war, weil man dort ganz eingebunden war. Aber ich sehe das heute wirklich für die jungen Leute oder die Menschen, die kommen, doch schwieriger an. Auf alles zu verzichten, das Auto, die Wohnung, das eigene, alles das eigene zu haben. Wir hatten weniger und haben das wenige vielleicht leichter lassen können. Für uns war es schwieriger, die Familie zu lassen. Ich weiß, dass ich damals zurückgeblickt habe und habe gedacht, euch sehe ich nie mehr wieder. Also so war es mir, aber trotzdem wollte ich. Ja, und ich weiß es nicht, ob das für mich war es, vielleicht heute wäre es vielleicht schwieriger.
Was müssen denn diejenigen Frauen und Männer mitbringen, die vielleicht für immer bleiben? Gibt es da, es gibt sicher keine Kriterien, aber oder schließen Sie welche aus, Sie sagen, nee, die haben eine ganz spinnerte Vorstellung von Kloster, das geht gar nicht?
Ich glaube, heute ist das so, die dürfen erstmal mitbringen, was sie möchten. Oder es wird dann mit der Noviziatsleitung abgesprochen. Ich habe das und das und das, Wohnung kündigen ist klar, aber man wird auch heute, wenn man einen guten Beruf hatte, gut verdient hat, erstmal schauen, dass ich dort nur eine Beurlaubung habe, um schon im ersten Jahr mal zu testen, gehe ich wieder zurück. Ist es vielleicht doch nichts für mich und dann habe ich keine Stelle mehr. Also, dass man das hält. Ich glaube, da wird heute auch mehr Wert noch drauf gelegt. Und dann dürfen die erstmal mitbringen und dann kommt erst, das brauche ich ja gar nicht, was sollen die lernen?
Also erstmal die Erfahrung überhaupt.
Ja, was, ja, ne? Ich brauche das gar nicht, ich lasse das.
Gut. Die Klöster sind unser Thema in dieser Themensendung an diesem Mittwoch hier im Domradio und wir wollen gleich noch mal ein bisschen konkreter hören, was denn am Tag der offenen Klöster eigentlich geboten wird, worauf ich stoße und welche Gespräche ich da führen kann, welche Fragen ich stellen kann. Das Thema hier im Domradio und wir haben noch eine knappe halbe Stunde, um nochmal ausführlich einzugehen auf den Tag der offenen Klöster am 10. Mai, am kommenden Samstag. Bundesweit sind es über 350 Klöster. Schwester Kerstin Marie, waren Sie überrascht von dieser Resonanz?
Ja, also dass es 350 Klöster geworden sind, über 350, das freut uns sehr. Wir hatten gedacht, ja, wenn sich 250 Klöster anmelden, dann sind wir wirklich top. Ja, und das sind mehr als 100 mehr. Das ist schon super. Und jetzt so laufen so die finalen Mail-Kontakte und da merkt man schon, es ist so in den Klöstern und Gemeinschaften, ist eine tolle Stimmung. Alle sind irgendwie miteinander unterwegs und schaffen und tun. Eine Schwester hat mir geschrieben, sie haben extra, damit sie die Filme, die sie haben, auch gut präsentieren können, einen neuen Flachbildschirm gekauft zum Beispiel. Ja, oder so. Also die Schwestern und Brüder vor Ort geben sich wirklich Mühe, machen sich Gedanken, ja, und richten alles her, damit es richtig gut wird am Samstag.
Und dazu gibt es dann an den meisten Orten noch Kaffee und Kuchen.
Das, genau.
Ja, ja. Und man kann, ich glaube, das ist auch an vielen Orten so, man kann dann eben Gebetszeiten mal mitmachen. Ja. Es öffnen sich wirklich diese Klausurtüren.
Ja. Genau, ja. Also das ist natürlich, entscheidet jede Gemeinschaft, die mitmacht vor Ort selber, was sie anbieten. Aber es gibt schon an vielen Orten wirklich mal die Gelegenheit, mal eine Zelle zu sehen oder mal mit ins Refektorium
zu
kommen.
Also eine Zelle ist ein Wohnraum einer Schwester, ja, oder eines Ordensmannes. Ne?
Genau, richtig. Also wirklich mal so in die privaten Räume auch zu schauen, ja, was eben sonst nicht unbedingt möglich ist. Und das ist mal möglich am Samstag.
Also die sind dann aufgeräumt und geputzt, das haben sie ja schon am Anfang der Sendung uns versprochen. Ganz praktisch, es gibt eine Internetseite, Tag der offenen Klöster, so geschrieben mit Minuszeichen dazwischen oder eben auf orden.de kommt man auch dahin.
Genau.
Und da gibt es dann eine Karte.
Ja.
Und da kann ich mir vergrößern, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, und finde all die Orte, die mitmachen.
Genau, also die Karte funktioniert, wie man so Karten im Internet halt findet. Wir haben eine Suchfunktion, über die Bundesländer kann man das suchen oder über die Postleitzahl. Und dann gibt es ein Plus und Minus am linken Rand der Karte, da kann man dann draufklicken, dann wird es größer, weil es wirklich auch an manchen Orten drubbeln sich die Klöster quasi so. Und das ist gut, ordentlich in die Karte rein zu zoomen und dann sieht man, wie viele eigentlich mitmachen. Und dann kann man auf diese roten Punkte klicken und dann kann man sehen, was die alles für ein vielfältiges Programm anbieten.
Wir können jetzt natürlich nicht alle nennen, aber ein Rhein und Ruhr machen viele mit, ne?
Genau, also es sind wirklich viele, dass ich Ihnen die genaue Zahl jetzt gar nicht sagen kann.
Und schauen wir mal auf ein ganz besonderes Kloster nochmal, nämlich die Missionare, die Steyler Missionare in Augustin. Wir haben gelernt, kein kontemplativer Orden, die gehen hinaus in alle Welt. Dort vor Ort aber ist ihr Campus, wie Sie gesagt haben, dort lernt man Theologie, dort lernt man auch Steyler zu sein und zu werden. Und sie haben dort aber auch wissenschaftliche Zentren von ihren Schwerpunktgebieten. All das kann man so ein bisschen hineinschnuppern.
Genau, also zum einen natürlich das Haus an sich öffnet die Türe und Tore.
Das ist ja auch unübersehbar in St. Augustin.
Das ist unübersehbar.
Ja, genau.
Die Stadt hat sogar den Namen daher, genau. Das ist wirklich ein großer Gebäudekomplex, der schon auffällt. Sonst darüber hinaus gibt es dann eben die Möglichkeiten, unser ethnografisches Völkerkundemuseum zu besuchen, Haus der Völker und Kulturen.
Und da findet man all das, was die Patres, die hinausgegangen sind an der Welt, so ein bisschen als Andenken oder Geschenke mitgebracht haben.
Unter anderem, genau. Ja. Also es sind ganz, ganz viele tolle, einzigartige Ausstellungsgegenstände aus der ganzen Welt, schwerpunktmäßig Afrika, aber auch aus allen anderen Kontinenten zu bewundern und zu bestaunen, was so zusammengetragen wurde über die letzten Jahrzehnte, über die letzten 100 Jahre. Und darüber hinaus eben auch die anderen wissenschaftlichen Institute, die man besuchen kann. Eben zum Beispiel Monumenta Serica und China-Zentrum, zwei China-wissenschaftliche Begegnungsstätten. Das Missionswissenschaftliche Institut, das bei uns natürlich irgendwie vom Beruf her mit dazugehört, sich Gedanken zu machen, was heißt die Mission eigentlich? Und da gibt es bei uns ein eigenes Zentrum, das sich darüber wissenschaftlich Gedanken macht.
Klingt bei Ihnen eigentlich eine Vesper anders als bei den Dominikanerinnen oder bei den Benediktinern? Klingt das da viel internationaler? Wird da auch vielleicht getrommelt oder so?
Das hängt von der Vesper ab. Also der normale Alltag ist natürlich auch ein bisschen nicht so bunt, wie man es sich manchmal vorstellt oder gerne hätte irgendwo. Es gibt immer was dazwischen. Wenn irgendwas Besonderes ist, wird es natürlich auch besonders gestaltet. Jetzt die Vesper am kommenden Samstag wird auch nochmal ein bisschen anders gestaltet als normalerweise. Aber grundsätzlich ist bei uns schon mehr Flexibilität, mehr Interkulturalität, mehr Buntheit, sage ich mal, in allen Formen und Variationen.
Und es sind ja auch, wenn man sie erlebt da vor Ort, es sind ja nicht nur deutsche Patres, die in alle Welt gehen, sondern es kommen ja aus aller Welt auch Steiler-Missionare zu Ihnen. Da geht es wirklich bunt zu in Ihrem Haus.
Da geht es richtig bunt zu, das stimmt. Also wir haben wirklich aus allen Kontinenten Leute bei uns im Haus, die sich auch einbringen mit ihren Fähigkeiten, mit ihrer Kultur, mit ihrem, was sie ausmacht, wie sie denken, wie sie handeln, wie sie Menschen begegnen, wie sie feiern, wie sie beten, wie sie essen.
Und solchen Menschen begegnet man am Samstag dann auch?
Ja, die sind natürlich auch alle da und warten auf die, die kommen.
Ganz spannend. Wie erkennt man einen Steiler-Missionar? Sie sitzen jetzt hier in ziviler Tracht eigentlich?
An dem, was er sagt oder was er nicht sagt. Also wir haben keine äußerlichen Erkennungsmerkmale. Wir haben keine Ordenstracht oder sowas. Ja, manchmal muss man schon ein bisschen fragen, dass man dahinter kommt, ob da ein Steiler ist oder nicht.
Wenn ein Ordensmann ganz weiß ist oder fast ganz weiß, ist es ein Dominikaner, ist das richtig? Ja, eine Dominikanerin.
Daran kann man sich ganz gut orientieren.
Lassen Sie noch mal kurz eingehen, Schwester Kerstin Marie, Sie gehören ja auch zur Ordensoberen Konferenz und organisieren diesen Tag mit. Was bieten Sie denn übers Jahr noch an unter orden.de, wenn ich jetzt ein bisschen mehr eintauchen will ins Kloster, Kloster auf Zeit, komme ich da bei Ihnen auch weiter?
Also unter der Homepage orden.de finden Sie auch extra so eine Datenbank, wo es darum geht, um Atemholen heißt das. Extra für Menschen, die so auf der Suche sind nach dem, was wir vorhin schon gehört haben, nach diesem Kloster auf Zeit-Programm. Also weniger so ein Gästeprogramm wie ein Kloster Aremberg, sondern wirklich für Menschen, die jetzt ganz interessiert sind, wie sieht der Alltag einer Schwester eines Bruders aus. Und darüber kann man sich zum Beispiel auf orden.de informieren, aber man kann auch Ansprechpartner finden. Man findet auch noch Menschen quasi, die Impulse geben, die irgendwie eingetreten sind. Man sieht Gesichter, Köpfe und so.
Genau.
Frau Hillebrecht.
Ja, genau. Ich wollte auch noch was dazu sagen. Ich finde es so als ein bisschen Suchende finde ich es ganz gut und großes eigentlich Kompliment an die Ordensschwestern und Brüder, dass wir, also als irgendwie moderne Leute, suchen wir natürlich als erstes irgendwie im Internet, wo kann ich hin, wo ist es die Möglichkeit, mal so Kloster auf Zeit zu machen. Und da, ja, ist es echt gut und ein guter Weg, auch auf orden.de zum Beispiel, einfach zu finden, welches Kloster bietet sich denn an, wo gibt es die Möglichkeit, sowas zu machen. Und da sind auch auf den einzelnen Homepage der Orden eigentlich ein gutes Kompliment, dass man da gut was finden kann und sich ein bisschen rumklicken kann. Und weil einfach heutzutage, glaube ich, das erste Medium das Internet ist, um sowas zu finden.
Also man muss immer deutlich sagen, es sind am anderen Ende der Leitung in den Klöstern tatsächlich auch Ordensfrauen und Ordensmänner, die Mails lesen.
Ja, klar.
Die auch vielleicht ein Handy in der Tasche haben oder so. Oder man kommt in Kontakt zu denen.
Ja, sehr gut.
Nicht nur per Postkarte oder per Brief. Gut, wir wollen gleich nochmal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, auf den Tag der offenen Klöster hier in dieser Sendung. Und dann vielleicht noch einmal ganz konkret fragen, was denn ein Kloster heutzutage ausmacht. Der Tag der offenen Klöster naht am kommenden Samstag. Wir haben 2 Stunden versucht, Ihnen daheim die Klöster näher zu bringen. Wir haben das getan mit unseren Studiogästen hier, Schwester Kerstin Marie. Sie organisiert den Tag mit, ist Dominikanerin. Wenn wir nochmal bundesweit drauf gucken, was haben Sie denn da für Tipps, wo man jetzt hingehen sollte?
Ach, es gibt so viele schöne Veranstaltungen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen und aufhören soll. Aber zum Beispiel ganz toll finde ich, dass die Klöster am Nordufer des Bodensees haben ihre Programme so abgestimmt, dass man zum Beispiel eine Radtour am Bodensee entlang machen kann. Ja, und so die Klöster da anfährt, das wird sicher ganz, ganz schön. Die haben einen gemeinsamen Auftakt zum Beispiel. Oder wenn man dann ganz in den Norden geht, nach Hamburg, da haben sich die Jesuiten mit den Xavier-Schwestern zusammengetan und so unter dem Stichwort Ignatianischen Hamburg bieten die dort Programme an. Oder wenn man dann wieder weiter woanders hinschaut, in Freiburg, da gibt es lauter Klöster, die alle an einer Straßenbahnlinie liegen und die so Werbung damit machen, eben man fährt mit der Straßenbahn von einem Kloster zum anderen. Es gibt Franziskaner in Fossenack, die ein Marionettentheater anbieten. Also wirklich, es wird ganz bunt, es ist für jeden was dabei.
Mhm. Miriam Hillebrecht, wenn ich Sie frage als Außenstehende, haben Sie auch so 1, 2, 3 Tipps, wo Sie sagen, ja, da würde ich mal anklopfen?
Ja, also mit meiner Kollegin mache ich zusammen am Samstag eine kleine Klostertour durch Köln und Umgebung. Also wir werden zu den Minoriten gehen, hier direkt in der Innenstadt. Dann wird der Karmel geöffnet sein, der ist ja auch hier. Dann die Weißen Väter, also das Afrikanum, das ist so, ich will nicht das unbedingt vergleichen mit den Steilern, aber das sind auch Missionare, die besonders sich auf den Kontinent Afrika spezialisiert haben, wo man Zeugnis geben kann. Dann haben wir die Kapuziner Tertianerin von der Heiligen Familie. Ja, also ganz verschiedene Klöster, die ich persönlich auch einige noch gar nicht davon kenne und wo wir einfach mal vorbeischauen werden.
Mhm. Schwester Maria Beatrix, Sie trifft man auch an am Samstag. Wofür sind Sie denn zuständig? Für den leckeren Kuchen dann? Was gibt es da?
Nein, wir machen keinen leckeren Kuchen, wir machen ganz leckere Waffeln, frisch gebacken, sodass man es auch weithin riecht und die Menschen anlocken kann.
Mit allen Sinnen.
Wir machen auch den Tag der offenen Tür natürlich mit, das Klöster mit. Und wir machen Führungen durchs Kloster, auch in unser Refektorium. Falls es draußen regnen sollte, werden auch alle im Refektorium untergebracht zum Mittagessen, sind alle eingeladen und es werden Führungen sein in der Mutterhauskirche, im Schwesternchor und beim Gebet werden sie auch, das Mittagsgebet wird dort verrichtet, da sind natürlich auch immer alle eingeladen, auch unsere Gäste normal, aber jetzt am Samstag auch nochmal ganz besonders mit uns zu beten und zu singen.
Also da kann man wirklich ohne jede Berührungsängste einfach ins Chorgestühl klettern und mitmachen.
Ja.
Gilt das auch für Familien?
Das gilt auch für Familien, das gilt für Groß und Klein. Wir rechnen auch mit vielen Gästen und wir haben Schwester Ursula ist bei uns führend, wird Vorträge halten und durch unsere Räume sind immer Schwestern da. Das Noviziat wird sich mit einbringen beim Waffeln backen und auch die Führungen und Einrichtungen ein bisschen darstellen. Wie Schwester Kerstin Marie auch sagt, eine Zelle aufräumen und damit sie auch sehen, wie wir leben heute, wo wir sind.
Jetzt haben Sie natürlich bei diesem Tag der offenen Klöster irgendwo den Hintergedanken, Menschen fürs Kloster zu begeistern, die vielleicht dann wirklich für längere Zeit dann auch kommen, vielleicht für immer oder so. Aber so ein bisschen davor nochmal Ihr Ziel formuliert für diesen Tag. Was sollen die Menschen mitnehmen? Wann sind Sie zufrieden mit Ihrem Tag der Klöster?
Also wir sind zufrieden, wenn die Menschen kommen und wenn es ein Tag ist, an dem manche Menschen so ihre Vorurteile, die so durch Funk und Fernsehen zum Teil genährt werden, wenn die etwas abgelegt werden können. Ja, also wenn klar wird, bei uns spielt nicht Selbstkasteiung und Verzicht die oberste Rolle, sondern bei uns geht es um Freude, es geht um Leben in Fülle, es geht darum, ein gelingendes Leben zu führen. Und das ist eigentlich so unser Ziel für den Tag, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, dass die Menschen, die zu uns zu Besuch kommen, entdecken, was macht uns aus? Was betrifft uns, was beschäftigt uns, was leben wir? Und gleichzeitig ist es für uns ein riesengroßes Geschenk, wenn wir mit den Menschen ins Gespräch kommen, die zu uns kommen und wir von denen erfahren, was betrifft euch, was beschäftigt euch, was sind eure Wünsche, was sind eure Träume? Also in allererster Linie geht es wirklich darum, miteinander ins Gespräch zu kommen und einander kennenzulernen.
Miriam Hillebrecht, Sie sagen vielleicht sowieso öfters, schaut doch mal da in so einem Kloster vorbei, geht doch mal vorbei. Was ist für Sie der Sinn dieses Tages dann?
Genau, also weil zu uns öfter Menschen kommen, auch Jüngere oder die gerade mit ihrer Ausbildung fertig sind, die das sehr interessiert. Und wir sagen dann immer, schaut einfach mal vorbei, damit ihr irgendwie diesen ersten Schritt, wo man vielleicht so ein bisschen Scheu hat, in ein Kloster zu gehen, mal überwindet. Geht mal dahin, sprecht mit den Leuten. Das sind alles erfahrene Menschen, die haben eine große Lebenserfahrung oder auch schon ihren eigenen Berufungsweg irgendwie hinter sich oder sind mitten dabei. Und die können euch wirklich was vom Leben erzählen, die können euch was über den Glauben erzählen, die können euch was zur Zugehörigkeit der Kirche sagen, warum es Freude macht, im Kloster zu sein. Und dieser, wie Schwester Kerstin Marie gesagt hat, vielleicht irgendwie man denkt, was geht da, da muss ich nur verzichten und so, dass diese Vorurteile aufgehoben werden und dass man erstmal einfach Kontakt hat. Ich glaube, heutzutage ist viel über Connection, dass man Kontakt hat, dass man jemanden kennt, dass man persönlich mit jemandem sprechen kann. Und da wollen wir einfach die Menschen zu ermutigen.
Es kann nicht schaden, im Gegenteil, einen Ordensmenschen näher zu kennen. Ich danke für für die zwei Stunden, die Sie hier waren und über Ihre Klöster erzählt haben, über den Tag der offenen Klöster am kommenden Samstag. Sie finden Informationen unter der Internetseite orden.de. Diese Sendung können Sie auch nochmal unter domradio.de nachhören, wenn Sie da das ein oder andere interessiert. Wir vermitteln auch gerne die Kontakte nach Kloster Arenberg oder zu den Steyler Missionaren oder überhaupt zu den Verantwortlichen zum Tag der offenen Klöster, wenn Sie hier im Domradio anrufen. Ich bedanke mich bei Schwester Maria Beatrix, Dominikanerin in Arenberg, bei Schwester Kerstin Marie, auch Dominikanerin in Oberhausen zu Hause, aber arbeitet auch beim Tag der offenen Klöster mit. Ich bedanke mich bei Miriam Hillebrecht. Sie ist eine Kloster auf Zeit-Expertin, liebäugelt mit dem Kloster, aber ist im Moment noch in der zivilen Welt zu Hause, der Welt da draußen. Und Severin Patzinger, er ist Steyler Missionar und im Kloster in St. Augustin zu Hause. Aber eigentlich auch sein Auftrag ist, in der Welt unterwegs zu sein und dort seine Aufgaben zu erfüllen. Vielen Dank und einen guten Heimweg.
Dankeschön. Dankeschön.